So, morgen. Ja, wir sind immer noch bei den Fourier-Analysen, Fourier-Reihen. Ich darf nur kurz erinnern, was wir bisher erreicht haben. Wir haben gesehen, dass also die Sinus- und die Kosinusfunktionen untereinander ein orthogonales System bilden. Die Sinusfunktion untereinander, die Kosinusfunktion untereinander und die Sinus- und Kosinusfunktionen, die waren immer orthogonal zueinander. Das Dumme bei den Sinus- und Kosinusfunktionen war, dass sie alle auf 2π irgendwie geeicht waren. Wir sind dann das letzte Mal dazu übergegangen, dass wir gesagt haben, okay, wir definieren die Variablen letztendlich um und erzeugen uns damit Funktionen, die von minus d halbe bis plus d halbe oder wie auch immer, also auf jeden Fall über eine Periode d, orthogonal sind zueinander. Auch wieder die Sinusfunktion, auch wieder die Kosinusfunktion, nur halt eben jetzt mit veränderten Variablen, die halt eben diese Orthogonalität in der Periode d erfüllt haben. Und wir haben dann gesehen, dass wir damit alle Funktionen, die eine Periodizität d haben, dass wir die damit abbilden können. Ich schreibe nur einfach nochmal ganz kurz diese eine Formel hin, die eigentlich immer gilt, entweder a oder a halbe, je nachdem. Und dann kommen hier die Summen über die entsprechenden Funktionen. Wobei die Vns jetzt die Kosinusfunktion waren und die Uns die Sinusfunktion, aber jetzt in der neuen Periodizität d. Diese Summationen, die gehen eigentlich immer von 1 bis unendlich, es sei denn, sie hören irgendwo auf, oder es sei denn, wir stellen irgendeine Art von Exaktheitsanforderung, sagen also, okay, unterhalb einer bestimmten Grenze hören wir jetzt einfach auf mit der Summation und dann sind halt eben die nachfolgenden Termen nicht mehr vorhanden. Ansonsten kann es uns passieren, dass die wirklich das, was davon steht, ausnutzen, nämlich wirklich von 1 bis unendlich gehen. Gut, wir haben dann diese Kosinus- und Sinusfunktionen, was ja auch nicht weiter verwunderlich ist, genutzt, um daraus Exponentialfunktionen zu definieren, und zwar von der folgenden Form. V-Faktor 1d, der stellt dann später sicher, dass wir nicht mehr über Orthogonalsysteme, sondern über Orthonormalsysteme sprechen. Das heißt, wir kriegen dann also anschließend tatsächlich ein Delta nn'. Und dann die Exponentialfunktion 2πi nx durch d. Auch die sind in der Periodizität von minus d halb bis plus d halb, also über eine Periode d orthogonal zueinander. Das heißt, die erfüllen Folgendes. Und da gab es jetzt eine kleine Weiterentwicklung gegenüber dem, was wir aus den Sinus- und Kosinusfunktionen erkennen. Hier müssen wir nämlich schreiben, das ist gn von x mal gn' von x dx. Und eine der beiden, ganz egal welche der beiden, die müssen wir als konjugiert komplexe Funktion schreiben. Das heißt also, überall da, wo wir das i halt eben stehen haben, schreiben wir dann ein minus i rein. Gut, so, und die sind also jetzt orthogonal zueinander, das heißt, die erfüllen also so ein Delta nn'. Und damit kann ich jetzt auch wieder jede Funktion darstellen und entwickeln, also genauso wie ich oben mit den vns und den uns arbeiten konnte, arbeite ich jetzt halt eben mit den gns, also mit den Exponentialfunktionen, und die erfüllen dann auch wieder die Reihenentwicklungsmöglichkeit an gn von x. Jo, jetzt allerdings von minus unendlich bis plus unendlich. Das heißt, wir lassen also jetzt den Index n und damit den Term hier oben im Exponenten quasi von minus unendlich bis plus unendlich laufen, haben mit dem n gleich 0 auch das a0 abgefrühstückt. Das kommt ja dann hier auch vor, a0 mal g0, g0 ist aber 1. Ja, und damit können wir auch wieder jede Funktion halt eben darstellen. Gut, die a1 können wir jetzt auch schon zu Genüge, sind Terme, die wir dadurch rauskriegen, dass wir also diese Orthogonalität der Exponentialfunktion ausnutzen. Das heißt, rein gedanklich würden wir hier also mit gn' Stern von x multiplizieren auf beiden Seiten und würden anschließend integrieren von minus d halbe bis plus d halbe dx. Und also in einem zweiten Schritt. Ne? Und sehen wir sofort, dass wir dann auf der Seite hier gn Konjugatkomplex halt eben kriegen, integriert über dx, kriegen wir ein Delta nn'. Das Delta nn' hier in der Gesamtsumme lässt die Summe zusammenbrechen. Da kommt also nur noch ein an' dann anschließend heraus. Und das heißt, ich habe hier stehen, das ist an gleich das Integral f von x, gn Stern von x dx ist. Und zwar integriert von minus d halbe bis plus d halbe. Also im Prinzip genauso das, was wir von den Sinusfunktionen her schon kannten, von den Kosinusfunktionen her. Auch hier bei der exponentialen Funktion nutzen wir die Orthogonalität aus und haben jetzt schon mal eine Erweiterung, dass wir also nicht von 2π sprechen als Periodizität, sondern halt eben von einer beliebigen Periodizität d. So, dann haben wir den letzten Teil des letzten Freitags dafür verwendet, dass wir uns angeschaut haben, dass die meisten Funktionen halt eben dummerweise keine Periodizität aufweisen, sondern eigentlich eine Periode unendlich haben. Und das können wir einfach dadurch darstellen, das haben wir auch das letzte Mal gesehen, dass wir das d quasi gegen unendlich streben lassen. Damit haben wir hier alle Möglichkeiten, weil wir dann halt eben von minus unendlich bis plus unendlich eine Funktion haben, die überhaupt keine Periodizität aufweisen muss. Und für diesen Grenzfall haben wir uns dann quasi aus diesen gn's da oben neue Funktionen erzeugt, die einerseits weiterhin von x abhängig sind, aber statt dem Index n und damit mit einer diskreten Zahl jetzt mit einer kontinuierlichen Variable arbeiten, nämlich mit der kontinuierlichen Variablen g. Und k. Hartes g, ja. So, wir kriegen auch wieder einen Vorfaktor, der die Orthonormalität herstellen soll. Aber wichtig ist eigentlich, dass wir hier hinten stehen haben, ein e hoch i kx. Dieses e hoch i kx also ersetzt quasi in der Exponentialfunktion, oder das kx ersetzt in der Exponentialfunktion dieses 2pi mal nx durch d. Und wir haben jetzt stattdessen halt eben jetzt nur noch dieses kx hier. Statt dem Vorfaktor 1 durch d Wurzel draus, kriegen wir jetzt hier den Vorfaktor 1 durch Wurzel 2pi. Also man kann dann zeigen, dass halt eben genau dann die Orthonormalität auch gewährleistet ist. So, das war das, was wir quasi letzte Woche als Endpunkt hatten und jetzt gehen wir damit mal weiter. Jo. Das heißt, was wir quasi jetzt machen, ist, dass wir eine Funktion f von x nicht mehr entwickeln über diskrete oder über Funktionen, die abhängen von einem diskreten Wert, sondern wir entwickeln eine Funktion f von x. Wir können es 1 zu 1 abschreiben. Über Koeffizienten ak. Zur feineren Unterscheidung schreibt man dieses a dann meistens groß. Das n geht quasi als diskreter Wert über in die kontinuierliche Variable ak. Wir haben damit nicht mehr einzelne Werte, die halt eben für n gleich 1, n gleich 2, n gleich 3 stehen, sondern die jetzt für eine kontinuierliche Variable stehen. Das heißt, wir haben da eigentlich auch eine Funktion, also nicht eigentlich, sondern wir haben tatsächlich hier eine Funktion a von k stehen. Und hier hinten haben wir statt den gn von x jetzt diese GK von x stehen. Jo, und wie nicht anders zu erwarten, geht auch die Summe von n oder über n über in ein Integral. So, und jetzt ist noch die Frage, über was? Hier vorne haben wir summiert über n, also heißt, dass wir hier hinten summieren werden über k, integrieren werden über k. Also ist jetzt einfach der Transfer von dieser Gleichung hier, die wir das letzte Mal ja auch noch hergeleitet hatten, rüber zu dieser Gleichung. Weg von den diskreten Werten n hin zu einer kontinuierlichen Variablen k. Wie sehen die AKs aus? Die würde man natürlich genauso gerne 1 zu 1 hier transferieren. Das heißt also aus den ANs Integral f von x gn Stern von x dx würden wir jetzt gerne auch eine folgende Schreibweise entwickeln, dass wir also sagen, okay, diese AKs sind auch nichts anderes als ein Integral von minus unendlich bis plus unendlich, das f von x g Stern von k von x dx. Ja, das sehen wir sofort, dass diese diese beiden Gleichungen hier strukturäquivalent sind. Das d hat mir gegen unendlich laufen lassen, deswegen sind auch die Integrationsgrenzen dann verständlich. Also es war ja genau unser Punkt, dass wir gesagt haben, wie sieht das aus, wenn wir halt eben Funktionen haben, die keine Periodizität aufweisen, die wir so behandeln müssen, als hätten sie Periodizität unendlich. Und damit haben wir quasi aus der linken Gleichung 1 zu 1 die rechte Gleichung erzeugt. So, jetzt schauen wir uns das mal an, ob das tatsächlich funktionieren kann, weil wenn wir das einsetzen würden, müssten wir anschließend wieder irgendwas Vernünftiges rausbekommen. Wir können uns zum Beispiel mal anschauen, wie sieht das hier aus, wenn wir das f von x von oben einsetzen. Ja, dann wird man also sagen, okay, das ist minus unendlich bis plus unendlich. Das f von x würden wir einsetzen, hätten erneut minus unendlich bis plus unendlich. AK, GK von x, DK. Wir sind jetzt mal vorsichtig, weil das f von x, was da oben steht, ist ja ein Integral über k. Hier steht aber auch das k, das muss nicht unbedingt dasselbe sein. Deswegen machen wir da mal überall Striche dran. Damit haben wir das f von x hier ersetzt. Und jetzt steht hier g'k von x dx. Denn das k und das k, das sollen dann wirklich dieselben k sein. Gibt es Fragen? Okay. So, jetzt können wir Folgendes machen. Hier steht ja ein Integral über x. Und das können wir mal irgendwie zusammenfassen. Dann steht hier, alles was nicht mit x zu tun hat, ziehen wir mal vor das Integral, also eigentlich nur das ak'. Und dann steht jetzt hier das Integral von minus unendlich bis plus unendlich gk' von x g Stern von k von x dx. Und d, genau, und dk'. Nochmal zur Klarheit habe ich das jetzt mal in Klammern gefasst. Das Innere hat also nur etwas mit dem x zu tun. Da kommen zwar auch die k's drin vor, aber halt eben außerhalb der Klammer kommt kein x mehr drin vor. So, wie könnten wir jetzt aus der rechten Seite quasi das ak erzeugen? Und wir haben das letzte Mal eine Funktion eingeführt. Also, Sie hatten gesagt, Sie kennen sie nicht. Nämlich die Delta-Funktion. Die Delta-Funktion, ich schreibe es nochmal hin, so als Erinnerungsposten, die hat quasi aus einer Funktion f von x mit den Funktionswert an der Stelle x0 herausgefiltert, herausprojiziert, wenn ich die Funktion von mir aus von minus unendlich bis plus unendlich integriere, mit der Delta-Funktion multipliziere, also dabei multipliziere, und dann erzeugt man das genau das f an der Stelle x0. Das war die Eigenschaft der Delta-Funktion, die noch bestimmte andere Eigenschaften hat, aber das war quasi ihre besondere Eigenschaft. So, wenn wir jetzt diese Delta-Funktion, so wie wir es das letzte Mal ganz kurz eingeführt haben, die uns im Übrigen noch öfter begegnen wird, also sowohl in der Elektrodynamik als auch in der Quantenmechanik, wenn wir die jetzt nutzen, dann wird man diese ganze rechte Seite gleich der linken Seite bekommen, wenn wir Folgendes schreiben würden, dass diese ganze Klammer hier identisch ist an Delta K minus K'. Oder besser gesagt eigentlich K' minus K, damit das, sagen wir, von der Nomenklatur da oben identisch ist. Ja? Wenn diese Klammer, also das Integral über die x-Variable, wenn die identisch wäre an Delta K' minus K, dann sehen wir, dass hier insgesamt ein Ausdruck überbleibt, also hier geht es weiter, dann kriegen wir insgesamt einen Ausdruck A von K' Delta K' minus K dk integriert von minus unendlich bis plus unendlich, und das sehen wir sofort anhand dessen, was wir da oben stehen haben. Entschuldigung, hier fehlt ein Strich an dem K, an der Integration. Dann sehen wir sofort, integriert wird über das K'. Die Delta-Funktion projiziert uns nur aus dieser ganzen Integration von minus unendlich bis plus unendlich einen Wert heraus, nämlich den an der Stelle K. Und schon haben wir das stehen, womit wir eigentlich gestartet waren, nämlich mit dem A von K ist gleich. Ist das verständlich? Okay. So, das heißt also, wenn diese Gleichung hier erfüllt ist, dann gilt das alles, diese Übertragungsfähigkeit, dass wir also f von x darstellen können, über diese Integration über die AKs, GK, X, und dass die AKs wiederum nichts anderes sind als eine Funktion f von x, G Stern, K, X, DX. Man kann jetzt tatsächlich zeigen, dass diese Delta-Funktion hier, K minus K Strich, oder K Strich minus K, noch besser, dass die tatsächlich erfüllt ist. Das heißt also, dass ich hier stehen habe, wenn ich jetzt die GNs da einfüge, dann sind das ja, wir haben da drüben die Funktion hingeschrieben, da unten stehen sie, dann sind das nichts anderes als Exponentialfunktionen, 1 durch Wurzel 2 Pi, dann steht das GK' von x, also e hoch IK' x, und dann steht das G Stern von k, also auch wieder 1 durch Wurzel 2 Pi, e hoch minus ik von x, und das alles integriert über x. Das ist eine mathematisch etwas schwierige Herleitung, die wir in Anbetracht der Zeit jetzt nicht machen wollen, oder die ich nicht machen will, besser gesagt. Werden Sie vielleicht nochmal irgendwann in der Mathematik dann machen, aber es ist quasi die Orthogonalität der Exponentialfunktion, so wie wir sie bisher ja auch kannten, ne, mit diesen BNs, wo wir dann gesagt haben, das ist Delta NN-. Auch wieder die 1:1 Übertragung, jetzt allerdings in die Welt der variablen Größen, der kontinuierlichen Größen, K'. Ne, und statt dem Delta NN- haben wir jetzt quasi hier das Delta K'-K. Und statt der diskreten Aussage halt eben, entweder N ist gleich N', haben wir jetzt hier dieselbe Aussage für diese Variablen K. Jo. So, wir haben jetzt auf der einen Seite diese Funktion f von x. Und auf der anderen Seite haben wir die AKs, die Funktion AK. Und wir sehen, dass die beiden Gleichungen von der Struktur her völlig äquivalent sind. Also die beiden Gleichungen da oben. F von x gleich, AK, A von K ist gleich. Die Struktur der beiden ist vollständig identisch. Und das F von x und das AK, A von K tauschen quasi sich einfach nur gegeneinander aus. Das Einzige, was sich jetzt unterscheidet, ist halt eben, dass bei einer diese Exponentialfunktionen konjugiert komplex sind und bei der anderen halt eben nicht. Beim einen wird über x integriert und bei der anderen über k integriert. Aber ansonsten sind diese beiden quasi 1:1 übereinander überführbar. Und deswegen nennt man das hier halt eben einfach oftmals die, weil das aus den, in den meisten Beispielen, die wir kennenlernen werden, später in der Physik, auch so ist, dass das so etwas ist, was den Ort charakterisiert, nennt man das oft die Ortsfunktion. Und das hier nennt man die Frequenzfunktion oder das Frequenzspektrum. Und letztendlich ist es auch nichts anderes als das, was wir ganz am Anfang ja auch gesehen haben, schwingende Saite. Auch da habe ich ein Spektrum, habe den Grundton, habe den Oberton, den ersten, den zweiten, den 25. Oberton. Und da kann ich auch jeweils sagen, okay, dieser eine Oberton oder die Grundschwingung, die trägt so und so viel bei. 10%, 20%, 0,5 Promille. Und hier sage ich halt eben, es sind keine diskreten Werte mehr, also AN, Index N, sondern es ist ein kontinuierlicher Wert und ich habe hier ein ganzes Frequenzspektrum mit allen möglichen Untertönen oder Obertönen, besser gesagt, zur Verfügung. Ja.
Kurze Frage vielleicht, ein bisschen verwirrt, warum wir über die x integrieren. Ich war jetzt der festen Überzeugung, ich will über die k integrieren.
Mhm.
Warum ist das? Also, weil ja Funktion ak, das heißt wieder der a, also Delta k strich mhm. k ist gleich.
Also ich habe jetzt einfach nur nochmal das abgeschrieben, was hier steht. Und habe die Gs eingesetzt aus dieser Beschreibung hier. Wenn wir über K integrieren würden, hätten wir keinen Spaß, weil einmal haben wir die Variable K' da stehen und dann hätten wir irgendetwas, was ja, zwar nicht mehr von K abhängt, aber immer noch von K' und von X. Also wir hätten dann anschließend immer noch zwei Variablen. Und durch die Integration, also erstmal ist es quasi nur der Übertrag von dem, was wir hier geschrieben hatten, in das andere. Und zweitens, inhaltlich, dadurch, dass ich über x integriere, fliegt halt eben die x-Integration weg. Und ich habe nur noch die Aussage, halt eben, wie die zwei k's miteinander korrelieren müssen. Ja. Gut, das ist etwas, was uns in vielen, vielen physikalischen Anwendungen wieder begegnen wird. Also diese Unterscheidung zwischen der Ortsfunktion einerseits und der Frequenzfunktion, dem Frequenzspektrum andererseits. Man nennt es auch die Spektralfunktion. Also da gibt es auch verschiedene Begriffe. Ja, also Frequenz, Spektrum, Spektralfunktion, wie auch immer. Und so das Augenscheinlichste, wo wir es anschließend sehen werden, ist in der Quantenmechanik. Die meisten von Ihnen werden schon irgendwas über die Unschärferelation gehört haben, Heisenbergsche Unschärferelation. gehört haben und werden gehört haben, dass je mehr ich den Ort fixieren kann, desto größer halt eben entsprechend das Impulsspektrum wird. Schon mal gehört? Also so zumindest von der Idee her, dass ich also quantenmechanische Teilchen nicht genau fixieren kann. Ich kann nicht genau sagen, aha, genau hier mit keine Unschärfe sitzt ein Teilchen. Denn wenn ich das genau festpinnen will, dann kriegt es quasi ein unendlich großes Impulsspektrum. Und das ist genau das, was wir hier auch haben. Wir werden also später, 2 Semester noch, werden wir sehen, wenn wir also so etwas wie eine Ortsfunktion hier haben. Also ich mache das jetzt mal nicht ganz physikalisch, dass wir sagen, das ist das f von x. Wir werden dann sehen, dass es eigentlich Wellenfunktionen sind, aber egal. Dann werden wir sehen, okay, dann haben wir hier über den Impuls aufgetragen auch so etwas wie ein g von p. Das wäre jetzt das a von k hier entsprechend. Ich kann es auch als a von p kennzeichnen. Dann hätte das von mir aus auch so eine Funktion. Wenn ich aber den Ort hier ganz streng fixiere, dann ist das Impulsspektrum deutlich breiter. Und wenn ich den Impuls ganz klar definieren will, dann ist mein Ortsspektrum, dann ist mein Ortsspektrum einfach breiter. Also je schmaler ich quasi mein Impulsspektrum mache, desto größer wird die Ausbreitung im Ort. Und je breiter ich das Impulsspektrum mache, desto kleiner kriege ich meine Ortsverbreiterung hin. Das ist genau das, was wir später auch im Bereich der Elektrodynamik, aber insbesondere der Quantenmechanik sehen werden. Gut, das heißt also, wir haben jetzt Folgendes erreicht. Wir haben uns jetzt hier, und das ist das eigentliche Ergebnis, wir haben uns jetzt hier Funktionen erzeugt, die untereinander ein autonomiertes, und zwar in dem Sinn autonomiert, dass sie diese Gleichung hier erfüllen, die uns insgesamt ein autonomiertes Funktionsspektrum erlauben. Diese Exponentialfunktionen werden uns jetzt also ganz, ganz häufig begegnen. Die tauchen selbst in der Atomphysik anschließend noch auf. Und wir werden das möglicherweise heute oder zu Beginn der nächsten Woche dann sehen, wie das aussieht. Also wo die dann auftauchen. Gut, also für heute, erster Teil, merken uns erstmal, es gibt diese Dualität zwischen der Ortsfunktion einerseits und der Spektralfunktion oder dem Frequenzspektrum andererseits. Die beiden sind über diese Gleichung hier ineinander überführbar. Letztendlich, wenn ich die Ortsfunktion kenne, dann kenne ich auch sofort die Spektralfunktion. Und wenn ich die Spektralfunktion kenne, kenne ich auch sofort die Ortsfunktion. Ja, wegen dieser Überführmöglichkeit durch die beiden Gleichungen. Das heißt, wenn Sie also einen Tontechniker halt eben jetzt fragen, okay, zeig mal das Frequenzspektrum für irgendeinen Ton, dann wird er Ihnen genau das hier zeigen. Ja, das Teil hier, und Sie könnten daraus dann im Prinzip sich ausrechnen, an welchen Orten im Raum sich diese Töne halt eben am prägnantesten ausbilden werden und wo halt eben nicht. Gut, jetzt im Schallbereich ist es so, dass man quasi überall was hört, aber wenn wir jetzt über ganz spezielle experimentelle Anordnungen sprechen, dann kann man halt eben auch im Raum stehende Wellen und so weiter erzeugen, ist ja klar. Und dann kann ich das damit genau ausrechnen. Okay. Gibt es dazu erstmal noch Fragen? Ja.
Wie kriegt man denn das K raus? Oder ist es, oder braucht man es nicht explizit quasi als irgendwas Festes, oder bleibt das eine Variable?
Das bleibt eine Variable. Das bleibt eine Variable in dem Sinne, dass Sie natürlich schon sagen, okay, Also hier ist es jetzt, sieht so aus, als wäre es eine beliebige Variable. Wir wissen nicht mal im Prinzip, doch, wir wissen schon, welche Dimension es hat. Was hat es für eine Dimension, für eine Einheit?
Ja. 1 durch Meter.
Genau, 1 durch Länge, 1 durch Meter, weil wir hier das e hoch ikx haben. Und allein dadurch kriegt man raus, da der Exponent immer dimensionslos sein muss, dass also dieses k halt eben die umgekehrte Dimension wie das x haben muss, also 1 durch Meter. Genau. Das heißt, wir wissen also, was das k eigentlich ist. Und wir werden dann später, werden wir oft nicht e hoch ikx benutzen, sondern so etwas wie e hoch i Omega t zum Beispiel. Na, dann haben wir da einerseits die Zeit und andererseits Omega. Omega hat dann 1 durch die Zeit als Dimension, von der wissen wir, 1 durch Zeit als Dimension muss ja etwas wie Frequenz sein. Ja, 1 pro Sekunde, 500 pro Sekunde oder so. Und da kommt auch der Ausdruck her, weil dann sprechen wir tatsächlich über Frequenzen. Deswegen heißt das Ding hier auch Frequenzspektrum, das hätte vielleicht vorhin sagen sollen. Also aus dieser Bedeutungsanalogie kommt quasi dieser Begriff. Und dann kann man sich natürlich fragen, okay, für das k gleich 500 pro Meter, was habe ich denn da für einen Wert? Aber ich kann genauso gut fragen, was habe ich für 500 plus Epsilon für einen Wert? Oder für 500 plus 2 Epsilon für einen Wert? Deswegen ist es halt eben eine Funktion. Und es ist wirklich auch ernst gemeint mit dem k, dass es kontinuierlich ist. Es soll wirklich eine kontinuierliche Größe sein. Jo, weitere Fragen? Gut, dann nehmen wir uns mit. Also wir haben jetzt ein neues Orthonormalsystem gefunden. Diese Exponentialfunktion normiert noch mit 1 durch Wurzel 2 Pi. Und die erzeugen uns dann halt eben diese Dualität zwischen Ortsfunktion und, wie ich es jetzt im Nachhinein noch begründet habe, Spektralfunktion, also warum die so heißt, der Spektralfunktion. Es gibt mit Hilfe dieser Exponentialfunktion noch eine Sache, das ist der sogenannte Faltungssatz, den wir uns noch ganz kurz anschauen werden. Wenn ich eine Funktion habe, f von x, die ich über diese Exponentialfunktion quasi Fourier analysieren kann. Ich habe jetzt einfach die oberste Zahl nochmal ab. Allerdings mit einer anderen Größe. Ich schreibe das jetzt hier als f von k. Nicht als a von k, sondern als groß f von k. Und dann die gk x dk. Und ich habe eine zweite Funktion, g von x. Die ich ebenfalls Fourier analysieren kann. Da kommt jetzt natürlich andere Funktionen oder kommt eine andere Funktion g von k raus. Und weil ich jetzt die beiden Gleichungen irgendwie miteinander vermengen will, mache ich jetzt mal vorsichtshalber Folgendes. Ich mache hier überall an das k mal einen Strich. Wir werden gleich sehen, warum ich das mache. Und ich mache jetzt mal Folgendes, käme keiner drauf, aber kann man ja mal machen. Ich multipliziere die beiden miteinander, integriere und bevor ich integriere, mache ich noch einen G-Stern draus, also bilde das Konjugatkomplexe und integriere von minus unendlich bis plus unendlich. Jetzt schauen wir uns mal an, was dabei entsteht. Also, wir haben das Integral von minus unendlich bis plus unendlich über x. Ich ersetze das F durch das, was da oben steht. Minus unendlich bis plus unendlich. F von k gk x dk. Ich habe das gk Stern, g Stern von x und ersetze das, was da steht. Da ich vorher dafür gesorgt habe, dass das eine andere Variable ist, nämlich nicht k, sondern k', kann ich die zwei Integrale einfach direkt hintereinander dann ausführen. Muss allerdings alle Größen, die jetzt irgendwie so aussehen, als könnten sie irgendwie komplex konjugiert sein, halt eben, als könnten sie komplex sein, komplexwertig sein, muss ich halt eben komplex konjugiert betrachten. Das heißt also g, groß g Stern und klein g Stern und dann dk'. Das k ist eine Variable, die nicht komplexwertig ist. Das ist einfach eine ganz normale Zahl, deswegen muss ich da hinten jetzt nicht schreiben dk Sternstrich. Ja, also das wäre unnütz. So, was sehen wir jetzt hier? Wir sehen jetzt hier Folgendes, vielleicht haben Sie es auch schon entdeckt, dass wir drei Integrationen hintereinander ausführen, okay. Aber wir haben hier eine Integration, die geht über x. Und jetzt schauen wir uns nochmal an, was wir für ein Integral g von k, g Stern von k' dx gelernt haben. Auch wenn wir es nicht bewiesen haben, dass nämlich dieses Integral hier, also dieses Integral mal diesem Integral hier, das dk' minus k liefert. Das heißt also, was hier steht, ist ein Doppelintegral f von k g Stern von k' und dann aus dem Integral von minus unendlich bis unendlich g von k g Stern von k' dx kommt jetzt ein dk minus k' heraus. Und als Integration bleiben weiterhin dk' dk über. Ja, also das, was ich gelb unterstrichen habe, liefert mir diese Delta-Funktion hier. So, jetzt erinnern wir uns nochmal, was diese Delta-Funktion eigentlich bewirkt. Schauen wir uns nochmal an. Ich integriere eine Funktion f von x über dx und multipliziere aber vorher eben mit dieser Delta-Funktion. Das heißt, wir können uns jetzt überlegen, dass wir zum Beispiel die Funktion, die hier steht, das g Stern von k' über k' integriert haben, haben aber die Delta-Funktion hier noch stehen. Was passiert dann? Ja.
Kriegen g von k.
Kriegen g von k. Ja, also diese Integration hier, die eigentlich über das gesamte Spektrum k' ja läuft, bricht zusammen, wird man bei Summen sagen, bei einer Integration wird man sagen, das fillet uns jetzt quasi das g von k heraus. Das heißt, das, was jetzt hier steht, was jetzt hier stehen bleibt, ist ein Integral von minus unendlich bis plus unendlich f von k g Stern von k dk. Und das ist der sogenannte Faltungssatz. Ich bin nämlich hier gestartet quasi mit den beiden Ortsfunktionen und habe überlegt, wie die halt eben irgendwie zusammenpassen. Und lande hier unten bei den Frequenzfunktionen und wir sehen, dass die beiden Ortsfunktionen 1:1 übergegangen sind in die beiden Frequenzfunktionen. Mit einem Unterschied, Hier habe ich über den Ort integriert. Hier integriere ich über die Variable Größe k, also über, wie wir später sehen werden, über so etwas, was halt eben die Frequenz ausmachen könnte. Jo. Das ist also noch der berühmte Faltungssatz. Ich muss ehrlich gestehen, er kommt uns in der Physik nicht allzu oft entgegen. Muss man schon ziemlich tief graben, bis man ihn irgendwo mal in der Beweisführung findet. Trotzdem macht es ja nichts, wenn man ihn schon mal gehört hat. Gut, ja. Wo? Na, wo hatte ich es? Also wir könnten stattdessen auch Folgendes machen. Wir könnten über k integrieren. Also ich mache es jetzt mal rein formal so. Dann hätten wir das hier. Ja. Und würden dann quasi aus der Funktion f von k das f von k' heraus projizieren. Das heißt, ich würde halt eben statt dergleichen hier unten ein Integral von minus unendlich bis plus unendlich f von k' g Stern von k' dk' sehen, rauskriegen. Und das würde genau dasselbe liefern. Naja, also weil jetzt kann ich mit der Variablen-Substitution machen, ersetze das k' durch ein k und damit habe ich wieder genau dasselbe stehen, was ich links stehen habe. Also es macht glücklicherweise keinen Unterschied. Ja? Klar? Klar für alle? Ah ja.
Meine Frage, ist es eigentlich egal, ob man Delta k minus k' oder k' minus k hat?
Also jetzt im Rahmen dieser Sache hier ist es egal. Wir werden, also wir haben jetzt die Delta-Funktion als solche nicht durchgenommen. Man muss schon aufpassen, weil die Delta-Funktion, also es gibt zum Beispiel so Sachen wie Delta von ax minus x0 oder so etwas. Also dass ich noch eine Konstante als Multiplikator habe. Und die minus 1 ist ja im Prinzip auch nichts anderes als ein Multiplikator. Dann kriege ich ein bisschen was anderes raus, nämlich im Sinne von, dass ich noch 1 durch Betrag a noch irgendwo mit vermengen muss. Aber 1 durch Betrag von minus 1 ist halt eben auch wieder 1. Insofern macht es keinen Unterschied. Ja. Also wir haben jetzt hier die Delta-Funktion beileibe nicht durchgenommen. Ja? Also nicht, dass jetzt der Eindruck entsteht, wir haben bei Müller-Nehle die Delta-Funktion durchgenommen. Wir haben jetzt wirklich nur eine einzige Eigenschaft von der Delta-Funktion hier ausgenutzt. Herausprojektion aus einer Funktion f von x einen bestimmten Wert. Und alles andere haben wir im Augenblick außen vor gelassen. Gut, erstmal soweit. Noch Fragen? Das ist eure Vorlesung, nicht meine. Ich sage es immer wieder. Okay, dann machen wir weiter. Wir machen weiter und kriegen jetzt anscheinend erstmal was ganz, ganz anderes. Aber auch nur anscheinend, weil wir anschließend auch wieder bei Funktionen landen werden, die ein Orthonormalsystem bilden. Überschrift, nächste große Überschrift, ist Taylor-Reihenentwicklung. Wer hat schon mal etwas davon gehört? Taylor-Reihenentwicklung müssten eigentlich alle hoffentlich gehört haben. Wer hat es nicht gehört? Weil einige haben sich jetzt nicht gemeldet. Okay, gut. Dann kann ich das relativ kurz fassen. Sie wissen, was letztendlich die Methodik der Taylor-Reihenentwicklung ist. Ich kenne für irgendeine Funktion den Wert und die Ableitungen bzw. die Werte der Ableitungen an irgendeiner bestimmten Stelle und will sie aber an irgendeiner anderen Stelle berechnen. Ja, also quasi den Übertrag von hier nach hier gewährleisten. Und in der Physik haben wir eigentlich eine Darstellung, die ist uns allen bekannt. Nämlich, also ganz am Anfang schon, nämlich wenn wir die Ortsfunktion ausrechnen, dann können wir die approximieren, denkt man. An der Stelle ist es sogar exakt, indem wir den Ort zu irgendeinem Zeitpunkt T0 kennen, indem wir die Geschwindigkeit an diesem Ort kennen und mit T minus T0 multiplizieren und indem wir die Beschleunigung kennen. Das ist eigentlich so die allererste, ohne dass wir sie benannt hatten, Taylor-Reihenentwicklung, die wir in der Physik angewendet hatten und benutzt haben. Sie hat einen Schönheitsfehler, sie gilt nur dann, wenn die Beschleunigung konstant ist. Wenn ich jetzt irgendwelche Kräfte halt eben zwischenrein noch reinhauen lasse und Beschleunigung halt eben zusätzlich oder Abbremsung halt eben zusätzlich einfüge, dann stimmen sie halt eben nicht. Aber ansonsten so die erste primitive Form einer Taylor-Reihenentwicklung. Und so, ich weiß nicht, ob Sie das auch schon mal gemacht haben, wir werden später uns zum Beispiel über Potenziale U von R aufgetragen über R unterhalten. Also es ist jetzt so eine Potentialfunktion, wie sie halt eben auftauchen könnte. Zum Beispiel, wenn wir sie in der Quantenmechanik auch durchaus haben. Und wir überlegen uns dann, wie sehen Zustände von Wellenfunktionen oder wie sehen die Zustände von Teilchen in diesem Potential hier aus. Und dann gehen wir oft hin und approximieren hier dieses Potential an der Stelle, also an dem Minimumpunkt hier, habe ich jetzt schlecht gezeichnet, quasi durch so eine Parabelfunktion. Und auch das hat seine Berechtigung. Warum? Weil wir ja letztendlich uns dann hier, wenn das R0 ist, sagen können, okay, das U von R ist gleich das U von R0. Ja, damit haben wir jetzt schon mal den Punkt hier fixiert, okay. Plus U' an der Stelle R0, R minus R0, plus 1/2 U2' an der Stelle R0, R minus R0 zum Quadrat und so weiter. Wir hören in der Physik oftmals, muss man sagen, vielleicht zu früh, aber oft ist es auch sehr gut, dass man genau da aufhört. Hören wir an der zweiten Ableitung auf. Die nachfolgenden Terme berücksichtigen wir meist nicht. Tja, jetzt haben wir immer noch drei Terme. Können wir irgendeinen vernachlässigen? Also wenn wir das um diesen Punkt hier entwickeln, und der Punkt ist das Minimum, ja, dann ist die erste Ableitung 0. Ja, die ist 0. Wenn wir um das Minimum herum entwickeln, und im Minimum ist die erste Ableitung des Potentials 0, dann ist dieser ganze Term vernachlässigbar, also nicht vernachlässigbar, sondern identisch 0. So, jetzt haben wir also immer noch zwei Terme und jetzt wissen wir möglicherweise schon aus der Mechanik heraus oder auch von der Schule her noch, dass wir so Potenziale eigentlich immer bis auf eine additive Konstante nur bestimmen können. Also ob wir jetzt das Potential, was wir hier im Gravitationsfeld der Erde verspüren, ob wir das jetzt hier auf dem Boden gleich 0 setzen oder einen Stock höher gleich 0 setzen oder auf Mont Blanc gleich 0 setzen, ist eine Frage, welches Experiment wir machen wollen. Na, wenn ich jetzt also vom ersten Stock irgendwas runterfallen lasse, dann muss ich das Potenzial hier des Bodens nehmen. Wenn ich aber im ersten Stock von dem Tisch etwas runterfallen lasse, dann ist es günstiger, das Potenzial des ersten Stocks gleich 0 zu setzen. Insofern ist das hier so etwas wie die additive Konstante, die ich immer anpassen kann. Und die würde ich dann auch einfach gleich 0 setzen erstmal, weil ich sage, ich will mir jetzt einfach nur die Chose mal anschauen, wie sie hier in diesem Potentialtopf sich abbildet. Und schon habe ich aus dieser Taylor-Reihenentwicklung heraus quasi im Potential, was eine Parabelform hat. Das ist dann nämlich einfach nur noch irgendein Gamma mal R minus R0 Quadrat. Parabel. Und das Schöne ist, dass man mit dieser Parabel dann anschließend ganz bestimmte Eigenschaften herauskriegen kann, die wir jetzt nicht entwickeln, weil wir wollen ja keine Quantenmechanik zum Beispiel machen oder Elektrodynamik. Aber wir sehen, dass, oder wir können es ahnen, dass wir aufgrund der Taylor-Reihenentwicklung halt eben das eine oder andere an Physik auf eine günstige Art und Weise halt eben kriegen, als wenn wir die ganze Funktion mitnehmen würden. Okay. Taylor-Reihenentwicklung heißt, ich nehme die Funktion f von x und approximiere sie, wenn ich jetzt irgendwie etwas überspringe, was Ihnen unklar ist, weil Sie hatten jetzt alle gesagt, Sie kennen es, deswegen gehe ich jetzt gleich auf die Endgleichung, dann sagen Sie Bescheid. Also, Taylor-Reihenentwicklung heißt, ich bilde die Funktion f von x in nur eine endliche Reihe ab oder auch erstmal nur in Reihe bis groß n, bilde von der Funktion alle Ableitungen bis groß n von x, betrachte dann die Funktion an der Stelle x0 und multipliziere x minus x0 hoch n. Und wir wissen, dass wir dann noch ein Restglied oder eine Restunschärfe haben. Rn ist gleich die n plus erste Ableitung von x an der Stelle x0 dann wieder gebildet, oder nee, Quatsch, x Stern, muss man dann sagen, geteilt durch n plus 1, davon die Fakultät, und das x Stern ist ein Element aus x und x0. Oh, da habe ich einen ganzen Term vergessen. So, jetzt stimmt's aber. Also das ist jetzt im Prinzip das, was Sie kennen müssten, wenn Sie sagen, dass Sie Taylor-Reihen schon mal gemacht haben. Okay. Dass es gut funktioniert, habe ich jetzt auch wieder so ein Beispiel halt eben hier. Das blaue ist die Sinusfunktion und die ist jetzt quasi dargestellt einmal durch das erste Glied. Ich nehme jetzt einfach nur die Sinusfunktion, wenn ich sie jetzt quasi einmal ableite, dann ist das ja und multipliziere, dann ist der erste Term einfach diese Gerade, die hier vorne zu sehen ist. Beim ersten und zweiten Glied kriege ich dann hier schon diese türkise Funktion. Und wenn ich dann halt eben bis zum dritten Glied gehe, kriege ich, nee, Entschuldigung, erst die gelbe Funktion, bis zum dritten Glied kriege ich die türkise Funktion. Und wenn ich dann 10 Glieder der Taylor-Reihenentwicklung mitnehme und das richtig berechnet habe, dann kriege ich quasi schon mal die Taylor-Reihenentwicklung bis hin, also das ist die violette Funktion, bis fast hin zum nächsten Maximum. Sieht also, finde ich, ganz gut aus und das nur mit 10 Gliedern der Taylor-Reihenentwicklung. Da kann man sich also vorstellen, dass wir das dann mit 100 Gliedern vielleicht auch für die nächsten paar Perioden hinkriegt. Eine Telereihenentwicklung, die wir besonders häufig brauchen werden oder die man einfach nutzt, ist die Telereihenentwicklung der Funktion 1 durch Wurzel aus 1 minus x. Schon mal gemacht? Oder sehen? Oder wie auch immer? Okay. Und man entwickelt meist um die Funktion f von x gleich 0. Also um x gleich 0. Wir brauchen das jetzt, deswegen mache ich es einen Schritt ausführlicher. Die Funktion selbst an der Stelle x gleich 0, sehen wir sofort, ist 1. Wir machen das jetzt für die ersten drei Terme, dann soll es auch gut genug sein. Wenn wir das jetzt hier einmal ableiten, kriegen wir also einmal minus 1/2, dann kriegen wir die Wurzel hoch 3. Und kriegen aus der inneren Ableitung noch ein Minuszeichen. Also haben wir insgesamt plus 1/2 mal 1 durch die Wurzel hoch 3. Wobei, wir machen uns eine Sache leichter, sorry. Wir betrachten einfach 1 plus x. Da müssen wir allerdings hier ein Minuszeichen lassen. So, wenn ich jetzt x gleich 0 setze, sehen wir, ist ja immer dasselbe. Hier dieser ganze Term, also 1 durch die Wurzel hoch 3, liefert immer eine 1, also bleibt hier minus 1/2 stehen. Wenn es irgendwo eine Frage gibt, sofort reinfragen. Kann ja auch sein, dass ich mich durchaus irgendwo verschreibe. Zweite Ableitung. Auch wieder betrachtet an Stelle x gleich 0, gibt also das 1/2 von oben, gibt hier minus 3/2 als nächster Faktor und gibt dann 1 durch die Wurzel hoch 5. Und das gibt dann plus 3/4. Und die dritte gibt dann die 3/4 mal minus 5/2, 1 durch die Wurzel hoch 7, gibt dann minus 15/8. Okay, das heißt, wenn ich jetzt die Funktion entwickeln will, dann habe ich also einmal den Funktionswert an der Stelle x gleich 0 selbst. Habe dann plus 1 durch 1 Fakultät, schreiben wir es gar nicht hin, das ist eine 1, dann den Funktionswert der ersten Ableitung, also minus 1/2 und dann mal x. Also ich nutze jetzt einfach das hier, was oben steht und entwickle um x 0 gleich 0. Dann habe ich als nächstes 1 durch 2 Fakultät, also 1/2, mal den 3/4, Funktionswert der zweiten Ableitung, mal x². Und dann habe ich als nächstes 1 durch dritte Fakultät, also 1/6, mal der Funktionswert der dritten Ableitung, also minus 15/8, mal x hoch 3. Wir wissen, dass es und so weiter dann weitergeht, aber das reicht uns jetzt erstmal für die erste Entwicklung. Gut, jetzt kann man sich berechtigterweise fragen, warum ist diese Funktion da so wichtig? Die Funktion ist deswegen wichtig, weil sie uns eigentlich an vielen, vielen Stellen vorkommt in der Physik. Ich mache aber erstmal hier Tabula rasa. Eine Funktion, die wir nämlich in der Physik immer wieder haben, ist folgende: 1 durch Betrag von r minus r'. Schon mal gesehen irgendwo? Bei welchen Beispielen? Noch nicht gesehen?
Ja.
Beim Potenzial. Ja, also garantiert schon beim Gravitationspotenzial. Und Sie werden es später, drittes Semester, in der Elektrodynamik auch wieder finden, wenn wir uns über elektrische Potenziale unterhalten. Die gehen alle mit R minus R'. Was damit gemeint ist, ist folgendes. Wir haben an irgendeiner Stelle R eine Masse sitzen oder drittes Semester eine Ladung sitzen und betrachten das Potenzial an der Stelle R', was diese Masse, was diese Ladung an dieser Stelle R' erzeugt. In der Schule haben Sie mindestens dasselbe schon mal kennengelernt für die Kräfte. Na, da geht es immer mit 1 durch R Quadrat, also Abstand zwischen den beiden zum Quadrat. Bei den Potenzialen geht es immer mit 1 durch R nur. Das heißt also, wir betrachten uns, wenn wir eine Masse oder eine Ladung an irgendeiner Stelle fixiert haben, deren Auswirkung, deren Potenzial, potenzielle Energie, dieses Erzeugen an der Stelle R'. Okay. Betrag des Abstandes. Wie können wir das auch schreiben? Wir könnten es auch schreiben als Wurzel aus dem Betrag, also den Abstand zum Quadrat. Das, was jetzt hier steht, betrachten wir als Skalarprodukt. Das heißt also, wir bilden R minus R' mal R minus R'. Das heißt, in der Wurzel steht dann ein R Quadrat minus 2R R' plus R' Quadrat. Ich mache mal noch die Vektorpfeile drüber, ist aber eigentlich egal. Aber wir müssen es eh nochmal neu hinschreiben. Also, das kommt dabei raus, wenn wir das Skalarprodukt ausführen. Klar? Nächster Schritt. Wir versuchen jetzt die Vektoren zu eliminieren. Also bei Teilen ist es klar, R Quadrat plus R Strich Quadrat. Ich meine, ich hatte es schon hingeschrieben. Und das R'', das schreiben wir einfach als 2R' mal im Kosinus des eingeschlossenen Winkels. Das ist dieser eingeschlossene Winkel. Auch klar, ne? Leichte Kost. Machen die Wurzel noch zu. Okay. In der Physik ist es üblicherweise so, dass wir das Koordinatensystem meistens so legen, dass es entweder direkt in der Masse liegt oder in der Ladung liegt, dann ist es trivial. Das brauchen wir jetzt gar nicht zu betrachten. Aber meist ist es so, dass wir halt eben doch eine Masseverteilung hat oder eine Ladungsverteilung. Dann lege ich mich zwar mit meinem Koordinatensystem in das Center der Masse oder der Ladungsverteilung, Aber drumherum wabern halt eben immer noch andere kleinere Massen oder größere Massen und auch Ladungen. Das heißt, ich habe mein Koordinatensystem meist so gelegt, also jetzt nicht so, wie ich es jetzt hier eben eingemalt habe, dass quasi dieses R relativ klein ist. Meine Betrachtung, mein R' aber Meter weit weg ist oder zumindest etwas weiter weg ist. Das heißt, in so einem Fall wäre das R kleiner, und zwar bedeutend kleiner als das R' vom Betrag her. Es gibt auch den umgekehrten Fall, ich betrachte irgendwelche Gewitterwolken, die da oben sind, und betrachte mein Potenzial hier in der Nähe des Bodens. Dann wäre es genau umgekehrt. Dann wäre also das R, was meine Gewitterwolke da oben irgendwie abscannt, sehr groß, und mein R, also mein Betrachtungshorizont hier unten, sehr klein. Wir nehmen jetzt mal an, dass eine von den beiden sehr viel größer ist als das andere, ohne zu wissen, welches von den beiden größer oder kleiner ist. Lass uns einfach mal drauf ein, eins von den beiden wird schon größer sein als das andere. Ja? Gut. Dann machen wir Folgendes. Wenn Sie es schon kennen, sagen Sie Bescheid. Dann können wir uns diese ganze Herleitung nämlich sparen. Kennt schon jemand, wo es lang geht? Noch nicht, okay. Dann machen wir Folgendes. Wir ziehen quasi das R größer, das größere von den beiden R's, ohne zu wissen, welche von den beiden es ist, ziehen wir jetzt quasi innerhalb der Wurzel vor eine Klammer. Dann steht jetzt hier, egal welches es ist, eine 1 hier oder eine 1 hier. Dann steht da ein R kleiner durch R größer zum Quadrat. Entweder aus diesem Term oder aus diesem Term. Keine Ahnung, welcher von den beiden es ist. Und es gibt noch aus dem Kosinus-Term ein 2R durch R kleiner, R größer durch R kleiner mal, Entschuldigung, umgekehrt. R kleiner durch R größer mal dem Kosinus des eingeschlossenen Winkels. Klammer zu, Wurzel zu. Jo. Okay. Jetzt kommt ein bisschen Kosmetik. Das R größer ziehen wir aus der Wurzel raus. Liefert also ein 1, liefert halt eben dann das R größer vor der Wurzel. Und in der Wurzel bleibt jetzt stehen 1 minus 2 R kleiner durch R größer Kosinus des Winkels plus R kleiner durch R größer zum Quadrat, Klammer zu. Und schon haben wir die Entwicklung eigentlich fertig. Also was heißt die Entwicklung, haben wir jetzt noch gar nicht fertig, wir haben sie vorbereitet. Weil das, was hier steht, ist nämlich ein recht kleiner Ausdruck. Den könnte man zum Beispiel als x bezeichnen. Warum ist der klein? Naja, hier steht ja r klein durch r groß schon mal. Hier steht ein Kosinus, der wird auch nie größer als 1. Also steht hier, wenn die beiden groß genug, also unterschiedlich genug sind, steht jetzt hier von mir aus 1 durch 1000. Ja, und dann steht halt eben jetzt hier in Term 2 durch 1000, also 1 500stel, ist relativ klein gegenüber der 1. Und hier steht sogar r kleine durch r Größe im Quadrat. Also wenn das jetzt 1000stel gewesen ist, dann steht da sogar 1 Millionstel. Ist also auch relativ klein gegenüber der 1. Jetzt haben wir da also etwas stehen, was von der Form her genauso aussieht wie das, was hier drüben steht. Und das x müssten wir halt eben interpretieren als minus 2 r kleiner durch r größer Kosinus Einfluss und Winkels plus r kleiner durch r größer im Quadrat. Klar? Nee. So, 1 durch R Größe und dann können wir eigentlich das abschreiben, was hier drüben steht. Weil jetzt, wenn wir die 1 durch die Wurzel, 1 plus x, einfach entwickeln, Taylor-Reihenentwicklung, so wie wir sie hier schon mal vorbereitet haben. Also, mal, Klammer auf, 1 plus oder 1 minus 1/2 mal x. Also mal minus 2 r kleiner durch r größer Kosinus Winkel plus r kleiner durch r größer zum Quadrat. Plus 3/8. Ja, das ist dieser nächste Term. 3/8 x². Also wieder minus 2 r kleiner durch r größer Kosinus eingeschlossener Winkel plus r kleiner durch r größer zum Quadrat. Und das jetzt allerdings auch nochmal zum Quadrat. Und jetzt kommt dasselbe nochmal mit hoch 3. Wir machen jetzt Folgendes. Wir gucken jetzt mal, welche Terme jeweils zusammenkommen und brechen dann mal für uns. Muss man aber nicht machen, also muss man nicht theoretisch machen, aber wir brechen es für uns an der Tafel jetzt mal quasi mit r kleiner durch r größer zum Quadrat ab. So, damit ich jetzt da keinen Fehler mache, übernehmen wir das mal. Also, 1 durch r größer. Der nächste Term ist eine 1. Jetzt suchen wir uns mal alle Terme zusammen, die linear in r kleiner durch r größer gehen. Das ist nur der, ne? Weil alles, hier habe ich eine Klammer vergessen, weil alles, was anschließend noch kommt, ist zum Quadrat. Hier gibt es zum Quadrat, der gemischte Term ist hoch 3, der Term ist dann anschließend hoch 4, dadurch, dass wir hier nochmal quadrieren müssen. Also, der nächste Term ist einfach nur minus 1/2 mal minus 2, also plus 1. Dann schreiben wir es mal so, Kosinus des eingeschlossenen Winkels, r kleiner durch r größer. Der nächste Term, den ich gerne hätte, der hätte dann die Form r kleiner durch r größer zum Quadrat. Okay, da haben wir also hier einen Term minus 1/2. Minus 1/2 mal das Teil hier. Und dann kriegen wir aus der Quadratur des Kreises kriegen wir den ersten Term quadriert, also plus 3/8 mal minus 2 Kosinus des Winkels, das zum Quadrat. Habe ich irgendwas vergessen? Glaube nicht. Das sind alle Terme, die jetzt mit r kleiner durch r größer hoch 2 gehen. Und wir sehen, jetzt kommen als nächstes Terme, die mit r kleiner durch r größer hoch 3 gehen und so weiter. Übrigens auch den nächsten Term, den ich jetzt hier nicht hingeschrieben habe, der liefert auch einen Beitrag zu dem r kleiner durch r größer hoch 3. Ja, weil das ja einfach nur das Teil hier hoch 3 dann ist. Und dann liefert natürlich der erste Term hier ein r kleiner durch r größer hoch 3. So, was haben wir jetzt hier stehen? Jetzt haben wir hier stehen quasi Vorfaktoren. vor, ich schreibe das mal ein bisschen anders noch. 1 mal r kleine durch r größer hoch 0. Ich habe nichts geändert, ja? Ich verspreche es, ich habe nichts geändert. Hier habe ich so etwas stehen wie hoch 1. Hier habe ich stehen hoch 2, hier habe ich stehen hoch 3. Und hier habe ich Vorfaktoren davor, eine 1, ein Cosinus, dann ein halb minus 3 Viertel mal Cosinus, das Ganze zum Quadrat und so weiter. Klar, alles? Gut. Diese Vorfaktoren, die sind ganz egal, welche Größen ich da oben als R und R' habe, sind immer dieselben. Die sind nämlich völlig unabhängig von dem R kleiner und dem R größer. Hier die 1, da der Cosinus des eingeschnobenen Winkels. Hier dieser Faktor, der auch nichts mit R zu tun hat. Und ich verspreche es, der hat hier auch nichts mehr mit dem R zu tun. Das heißt, ganz egal, welche Konstellation ich habe, die haben alle nur etwas mit dem Cosinus von dem eingeschlossenen Winkel zu tun, also von dem Cosinus Alpha, aber nichts mit der Länge der beiden Vektoren. Und deswegen sind das universelle Größen. Diese universellen Größen nennt man die Legendre-Polynome. Und das P0, also der erste oder der nullte Term, ist einfach die 1. Der dazu passt, den Exponenten hier hoch 1 quasi zu matchen, ist einfach der Cosinus des eingeschlossenen Winkels. Der P2, wenn man den ausrechnet, also der quasi matcht zu dem r kleiner durch r größer zum Quadrat, ist gleich ein halb 3 Cosinus Quadrat Winkel minus 1. Also muss man ausrechnen. Und dann geht es weiter. Die Sachen, die wir jetzt gar nicht ausgerechnet haben. Der dritte ist ein halb 5 Cosinus hoch 3 Winkel minus 3 Cosinus des eingeschlossenen Winkels. Und so weiter und so weiter. Diese Legendre-Polynome die finden wir glücklicherweise in jedem besseren Tabellenwerk. Und zwar auch schon für die entsprechenden Winkel Alpha oder für die Winkel. Brauchen Sie also quasi nur halt eben in Tabellenwerken halt eben nachzugucken, Legendre-Polynome. Alpha gleich 30 Grad und schon haben sie die entsprechenden Legendre-Polynome in Tabellenform gegeben. So, diese Legendre-Polynome gibt es also jetzt bis zu n, was weiß ich wie. Und deswegen kann man jetzt Folgendes machen, dass wir, jetzt müssen wir hier hinten noch die große Klammer zumachen, die wir hier vorne aufgemacht haben, kann man schreiben, das ist 1 durch r größer. Und auch wieder eine Summe von n gleich 0 bis im Prinzip auch wieder unendlich. Legendre-Polynom Pn. Die einzige Größe, die hier wirklich eine Variable ist, ist das Cosinus des Winkels. Und dann steht da hier r kleiner durch r größer hoch n. Das heißt, wir können diese 1 durch Betrag des Abstandes ausrechnen mit Hilfe einer unendlichen Reihe. Ich weiß, Sie fragen sich wieder, warum mache ich das? So ein Unfug. Ja, ersetze also 1 durch Betrag von irgendwelchen zwei Vektorenwerten. Da weiß ich ganz genau, wir sind da 3 Meter auseinander oder bis zur Gewitterwolke von mir aus 1 Kilometer oder was auch immer. Warum ersetze ich das durch eine unendliche Reihe? Frage ist berechtigt, ja. Und wir werden trotzdem nachher, nee, heute nicht mehr, sechste Mal Anwendungen sehen, wo wir sehen, aha, das hat tatsächlich einen gewissen Sinn, solche unendlichen Reihen einzuführen und diese Legendre-Polynome dazu zu benutzen. Ich verspreche es, wir werden es das nächste Mal sehen. So, das heißt also, ich habe jetzt hier auch wieder Legendre-Polynome, Pn's, und die haben eine tolle Eigenschaft. Die haben die Eigenschaft, Pn vom Kosinus des eingeschlossenen Winkels, also meist macht man hier an der Stelle dann einfach statt dem eingeschlossenen Winkel macht man von x, also Kosinus eingeschlossenen Winkel ist dann gleich x, macht aber keinen Unterschied. Pn' von x dx. Der Kosinus hat Werte, die gehen von minus 1 bis plus 1. Also jede Kosinus geht von minus 1 bis plus 1. Und wenn ich die Legendre-Polynome miteinander multipliziere, was könnte rauskommen? Große Überraschung. Eine Delta-Funktion. Die bilden ein leider nur orthogonales System. Orthogonal deswegen, weil dummerweise ein Vorfaktor noch davor steht, 2 durch 2n plus 1 mal der Delta-Funktion. Aber immerhin, auch wieder ein orthogonales System. Sie können es immer zu Hause ausrechnen, wenn Sie wollen, anhand, also was sofort offensichtlich ist, ist, wenn Sie P0 einsetzen und irgendein von den P1, P2, P3, weil die P0 ja nur eine 1 ist. Aber Sie können es auch genauso gut mal probieren, wenn Sie P1 mal P2 oder P1 mal P3 nehmen. Das sind jetzt nur halt eben beispielhaft. Bitte nicht jetzt bis n gleich 25 ausprobieren. Gut. Das heißt, wir haben also jetzt Legendre-Polynome, die untereinander auch wieder ein Orthogonalsystem bilden. Das heißt, wir haben jetzt ein weiteres Orthogonalsystem. Jetzt kennen wir schon drei Stück. Also wir haben die Sinus-Kosinus-Funktion, erstes. Wir haben die Exponentialfunktion, zweites. Jetzt haben wir hier die Legendre-Polynome, drittes Orthogonalsystem. Jetzt ist es natürlich mühsam, diese Legendre-Polynome auf diese Taylor-Reihenentwicklung auszurechnen. Es gibt eine andere Formel, wie man die ausrechnen kann. Das ist die sogenannte erzeugende Funktion. Ob die besser ist, das müssen Sie selbst wissen. Also, jedes Legendre-Polynom kann ich ausrechnen durch ich nehme die Funktion x² minus 1. Hoch n. Also viel Spaß, wenn Sie n gleich 25 setzen, aber egal. Also hoch n. Leite die n mal ab. Erneut viel Spaß. Und habe dann noch einen kleinen Vorfaktor, der ist dann wieder unkritisch. Da geht 2 hoch n mal n Fakultät. Das ist die Rodriguez-Formel. Und die ersetzt quasi die Herleitung der Legendre-Polynome aus der Taylor-Reihenentwicklung. Wir werden dann später noch eine dritte oder eine vierte Möglichkeit sehen. Weil die sind so omnipotent, diese Legendre-Polynome, dass man sie also aus mehreren Sichtweisen herleiten kann. Aber das sind so die beiden ersten Herleitungen der Legendre-Polynome, die wir jetzt kennenlernen. Also, das Wichtige, zweite, was wir uns jetzt für heute merken, dass wir mit den Legendre-Polynomen uns ein weiteres Orthogonalsystem aufgebaut haben und dass wir mit Hilfe der Orthogonalfunktionen der Legendre-Polynome die Taylor-Reihenentwicklung von 1 durch r minus r' abbilden können. Und zwar mit Hilfe dieser Entwicklungsformel hier. Gibt es dazu erstmal noch Fragen? Ja.
Also, wenn ich jetzt nur für dieses 1 durch den Betrag, wir haben jetzt gesagt, intern sind jetzt diese Polynome, gibt es auch andere Funktionen?
Gibt es auch, ja. Also man kann die auch für andere Entwicklungen benutzen, das werden wir auch später sehen. Wie gesagt, die sind wirklich vielseitig einsetzbar. Wir hätten ja auch von vornherein Folgendes machen können, dass wir wo soll es jetzt darstellen. Also wir können die auch für andere Funktionen anschließend noch verwenden. Ja. Dadurch, dass sie ja orthogonal sind zueinander, kann ich im Prinzip mit denen genau dasselbe machen, also Fourier-Reihen bilden, wie das, was ich vorher mit den Sinus- und Cosinus-Funktionen gemacht habe, oder das, was ich vorher mit den Schnickschnack mit den Exponentialfunktionen gemacht habe. Also ich kann sie in derselben Art und Weise quasi einsetzen. So, wie viel Zeit haben wir noch? Drei Minuten. Ja.
Bei dem Integral von Tn von Tn-.
Ja, also da oben.
Der Vorfaktor, wieso hängt der denn von n ab und nicht von n'? Dann ist es ja quasi nicht symmetrisch.
Frage an die Gruppe. Also wenn n gleich n' sein muss, ist es wurscht, ob ich n oder n' hinschreibe. Okay? Gut, also lassen wir den Strich wieder weg. Keine unnütze Arbeit. Jo, noch etwas? Gut, dann hören wir jetzt genau auf, weil das ist ein guter Einschnitt oder Einstieg fürs nächste Mal. Also wir merken uns jetzt aber, es gibt Legendre-Polynome, ja? Gut, okay. Schöne Hauptvorlesung, schönes Wochenende. Bis nächste Woche.